Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Martis Jungblut. Herzlich willkommen. Eine pickepackevolle Bildungswoche geht langsam zu Ende. Erst der sogenannte Bildungsgipfel am Dienstag. Jetzt kam gestern und heute noch die KMK-Sitzung der Bildungsministerinnen und Bildungsminister dazu. Was da heute beim Abschluss herausgekommen ist, das erfahren Sie heute hier bei uns in der Sendung. Außerdem schauen wir auf die Finanzierung von Klassenfahrten. Das und mehr in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Anfang der Woche hatten ja mehrere Bildungsminister den sogenannten Bildungsgipfel von Bundesministerin Stark-Watzinger boykottiert, unter anderem mit dem Verweis auf das bestehende und bewährte Gremium der Kultusministerkonferenz. Die hat sich gestern und heute wieder getroffen, derzeit unter dem Vorsitz von Berlins Bildungssenatorin Busse. Gestern Abend sickerte es schon durch, heute Vormittag dann die Bestätigung, die KMK will das Abitur in Deutschland vereinheitlichen. Was außerdem auf der Sitzung besprochen wurde, dazu Claudia van Laak.
Beim Startchancenprogramm für 4000 Brennpunktschulen sind die Länder einen Schritt weitergekommen. Sie haben sich auf die Verteilung des Geldes aus diesem gemeinsamen Bund-Länder-Programm geeinigt. Wichtig sei, dass die Mittel nicht mit der Gießkanne verteilt würden, sondern gezielt eingesetzt, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Astrid Sabine Busse.
Deshalb werden alle Länder 5% ihrer nach Königsteiner Schlüssel ermittelten Fördermittel in einen Solidaritätsfonds einzahlen. Aus diesem Solidaritätsfonds bekommen Länder entsprechend ihres Anteils an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern einen Solidaritätszuschlag.
Der Stadtstaat Bremen mit einem besonders hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern könnte so 25% mehr Geld erhalten als nach dem Königsteiner Schlüssel üblich. Thies Rabe, SPD-Schulsenator in Hamburg.
Ich glaube, das ist schon ein kraftvoller Schritt und freue mich dazu auf die Diskussion mit der Bundesregierung. Die muss jetzt aber auch schnell gehen.
Auf dem Bildungsgipfel Anfang der Woche hatten die Länder dem Bund die kalte Schulter gezeigt. Nur 2 von 16 Bildungsministern waren der Einladung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gefolgt. Und auch ihr Vorschlag zur Gründung einer Taskforce Bildung findet in der Kultusministerkonferenz wenig Anklang.
Eine neue Gremienstruktur ist nicht vorgesehen und auch nicht nötig,
sagt die KMK-Präsidentin. Und der hessische CDU-Kultusminister Alexander Lorz ergänzt:
Da bin ich absolut dagegen, dass wir irgendwelche Vorfestlegungen treffen, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Entscheidend ist erstmal, wir brauchen die Themen, wir müssen wissen, was wollen wir anpacken. Und dann werden wir auch eine Einigung darüber finden, wie wir das anpacken.
Die Konferenz hat einen Beschluss zur Vereinheitlichung des Abiturs gefasst. Dabei geht es um die letzten Jahre vor dem Abitur, nicht um die Prüfungen selber. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2017 diese Vereinheitlichung angemahnt. Fast 6 Jahre also brauchten die Ressortchefs für die Umsetzung. KMK-Präsidentin Busse.
Die Vergleichbarkeit des Abiturs in Deutschland wird dadurch deutlich erhöht. Ich denke, das ist ein großer Wurf und zeigt, dass der Bildungsföderalismus kompromissfähig ist und so einmütig eine gesellschaftlich höchst relevante Entscheidung herbeigeführt hat.
Für jedes Bundesland bedeutet dieser Beschluss etwas anderes. Das ein oder andere Land wird gar nichts an den Abiturregeln ändern müssen, andere dagegen eine ganze Menge. Künftig soll es nur noch 2 bis 3 Leistungskurse geben. Naturwissenschaften müssen mindestens 3-stündig unterrichtet werden, gesellschaftswissenschaftliche Fächer 6 Schulhalbjahre. Eher vage sind die Beschlüsse zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels. Jedes Land soll so viele Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, wie es selber benötigt. Die Länder prüfen die Möglichkeit, Lehrkräfte, die nur ein Fach studiert haben, zu beschäftigen. An erster Stelle steht, die Attraktivität und Wertschätzung des Lehrerberufes zu erhöhen. Alexander Lorz, Kultusminister in Hessen.
Gerade weil wir ja, wie wir alle wissen, Fachkräftemangel haben, uns alle erhebliche Bemühungen unternehmen, um junge Menschen für den Lehrerberuf auch zu interessieren und zu begeistern, sage ich, das ist auch kontraproduktiv, wenn wir diesem potenziellen hoffnungsfrohen Nachwuchs nur erzählen, in was für eine Vorhölle er sich da begibt, wenn er sich tatsächlich so wahnsinnig sein sollte, sich für diesen Beruf zu entscheiden.
Für die jetzige KMK-Präsidentin Astrid Sabine Busse könnte es die letzte Kultusministerkonferenz gewesen sein. Im Land Berlin laufen gerade Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Die Christdemokraten haben bereits ihren Anspruch auf das Bildungsressort deutlich gemacht. Die neue KMK-Präsidentin für den Rest des Jahres könnte Katharina Günther-Wünsch heißen.
Auf der Kultusministerkonferenz gestern, heute ging es ja auch um das Dauerthema Lehrermangel, das haben wir ja gerade gehört. Auf der Pressekonferenz heute Morgen brachte die KMK-Vorsitzende Busse ins Spiel, dass auch duale Ausbildungsgänge für die Lehrerausbildung ein Mittel sein könnten, um wieder mehr junge Menschen in den Lehrerberuf zu kriegen. Doch wie könnte so ein dualer Studiengang zur Lehrerausbildung aussehen? Britta Mersch hat sich das Ganze mal genauer angesehen und berichtet für uns.
Ich persönlich finde duale Ausbildungskonzepte sehr, sehr interessant. Da ist sehr viel Musik drin aus meiner Sicht.
Anne Slifka ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Sie beobachtet schon lange die internationale Schullandschaft und weiß, welche Konzepte gut funktionieren. In der Lehramtsausbildung verweist sie auf ein Modell, das sich zum Beispiel in Finnland oder Singapur etabliert hat. Das duale Lehramtsstudium.
Im Moment haben wir ja Studium plus ein Praxissemester an den meisten Orten. Statt des Praxissemesters würden die Studierenden sozusagen dann schon vom ersten Mastersemester an einer Schule zugeteilt und wären schon im Kollegium dieser Schule und würden 50% ihrer Zeit eben schon dort mitarbeiten, 50% ihrer Zeit an Hochschulen, Universitäten ausgebildet werden, teilweise eben auch durch digitale Angebote. Und bekämen dafür auch schon Geld. Das heißt, die würden schon verdienen.
Kombinieren würde sie dieses Modell mit der Möglichkeit, nur ein Fach zu studieren. Denn bislang müssen Lehrkräfte zwei Unterrichtsfächer mitbringen. So könnten noch mehr Bachelor-Absolventen für diesen Weg begeistert werden.
Weil dann könnte auch ein Bachelor-Studierender, der jetzt nur Chemie studiert hat oder nur Physik studiert hat, sagen, okay, jetzt gehe ich erstmal ins Lehramt und gehe erstmal in diese duale Ausbildung. Und der Master wäre dann ja auch schon finanziert, weil man eben schon verdienen würde und die Schulen bekämen eben die Ressource.
Für die Grundschule könnte sich Anne Slifka das duale Modell sogar schon ab dem ersten Semester des Bachelorstudiums vorstellen. Lehramtsstudierende helfen dann früh in Schulen mit und könnten den Lehrkräftemangel deutlich abfedern. In der praktischen Umsetzung allerdings sehen andere Probleme. Andrea Peter-Koop ist Professorin für Mathematikdidaktik mit dem Schwerpunkt Grundschule an der Universität Bielefeld. Sie ist von der Idee nicht abgeneigt und könnte sich gut einen Modellversuch für das Konzept vorstellen. Allerdings sieht sie schon jetzt, dass die Betreuung der Studierenden an Schulen nicht immer optimal läuft.
Ich erlebe jetzt schon im Praxissemester, das ist ja nur ein halbes Jahr, dass unsere Studierenden, und dann sind sie auch schon im Master, in die Schulen gehen, dass sie zum Teil verstört sind von dem, was sie da erleben. Da kommt O-Ton sowas wie, ich bin im totalen Chaos gelandet. Das ist denen völlig entglitten. Ich habe da Unterricht gesehen, das geht gegen alles, was wir an der Uni lernen.
Eine der Voraussetzungen für ein duales Lehramtsstudium wäre aus ihrer Sicht, Praxis und Theorie gut miteinander zu verzahnen. Dass es Fortbildungen für Lehrkräfte gibt, die die Dualstudierenden betreuen und dass Schulen und Hochschulen in einem guten Austausch miteinander stehen. Denn schon jetzt seien viele überlastet.
Ich sehe nicht, wie das momentan gelingen kann, wenn beschrieben wird, welche vielfältigen Aufgaben Lehrerinnen und Lehrer jenseits ihres Unterrichts an Schule noch wahrnehmen müssen, wie sie jetzt auch noch verantwortlich gemacht werden können, in der aktuellen Situation auch noch stärkere Anteile in Ausbildung zu übernehmen, ohne dafür qualifiziert zu sein. Und wenn man da weiter drüber nachdenkt, dann ergeben sich ja auch Fragen dahin, müssen die das einfach so machen oder kann man das freiwillig machen oder wird man da eingespannt, kriegt man da Studierende zugeteilt.
Fragen, die noch offen sind. Bislang gibt es das duale Studium nur in zwei Bundesländern, teilt die Kultusministerkonferenz auf Anfrage mit. In Nordrhein-Westfalen können sich Fachhochschulabsolventen aus Studiengängen wie Elektrotechnik, Maschinenbautechnik oder Automatisierungstechnik für ein berufsbegleitendes Masterstudium bewerben, wenn sie an einem Berufskolleg unterrichten möchten. In Schleswig-Holstein gibt es einen dualen Masterstudiengang für die Sonderpädagogik. Das Kultusministerium in Baden-Württemberg zeigt sich aber zum Beispiel grundsätzlich offen für das Modell. Kultusministerin Theresa Schopper teilt schriftlich mit:
Wir beschäftigen uns intensiv und bereits seit längerer Zeit mit verschiedenen Ideen, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Dabei haben wir auch schon die Idee eines dualen Studiums diskutiert und Überlegungen angestellt. Die neuen Anregungen nehmen wir gerne auf und schauen, wie sie unsere bisherige Planung ergänzen und wie wir diese Idee am besten in die Praxis umsetzen können.
Es wird sich also zeigen, ob sich das duale Studium für Lehrkräfte in den kommenden Jahren durchsetzt.
So ziemlich alles wird ja gerade teurer. Die Inflation lässt nicht nur die Preise im Supermarkt nach oben gehen, sondern auch die für die Klassen- und Abschlussfahrten an den Schulen. Gerade für Eltern, die mehrere Kinder haben, ist das oft nicht mehr zu stemmen und sie schicken ihre Kinder deswegen dann gar nicht erst mit. Und das nach einer Zeit, in der wegen Corona sowieso schon sehr viele Klassenfahrten ausgefallen sind. Hilde Braun berichtet.
Bei mir rufen Eltern an und sagen, was machen wir? Wir können uns die Klassenfahrt nicht leisten. Die Eltern versuchen, sich Ausreden einfallen zu lassen, warum die Kinder nicht mitfahren können, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren. Ich versuche dann aber, die Eltern dementsprechend zu überzeugen, dass eine Klassenfahrt wunderbare Erinnerungen für die Kinder sind. Dann verweise ich immer auf den jeweiligen Förderverein und sage dann, beantragt da die Leistung, versucht da ein kleines Darlehen zu bekommen.
Karin Schäfer ist Schulpflegschaftsvorsitzende einer Gesamtschule in Hamm. Die Kosten für Klassenfahrten sind gerade ein Thema, das viel diskutiert wird. Die Fahrten sind verpflichtend, doch die Kosten sprengen vielfach den Rahmen.
Und es kann nicht immer sein, dass die Budgets, die Limits in den Schulkonferenzen immer weiter hochgesetzt werden und immer mehr Familien dadurch unter Druck geraten.
2.000 bis 3.000 Euro geben Eltern pro Schullaufbahn ihrer Kinder für Klassenfahrten aus. Bei mehreren Kindern kommt da eine große Summe zusammen. Obendrauf kommen oft noch Ski- oder Segelfreizeiten, die mindestens 500 Euro kosten können, Ausrüstung und Kleidung nicht inbegriffen. Oliver Ziem ist Vorsitzender der Landeselternschaft der Gymnasien, NRW.
Was noch an Kosten eine Rolle spielt, ist natürlich, dass Inflation dazu beiträgt, dass die Kosten 10-20% höher sind. Dann kostet also eine Berlinfahrt nicht mehr 350 Euro, sondern 400 und eine Abschlussfahrt eben nicht mehr 550 Euro, sondern 650. Und das belastet nun mal insbesondere und immer mehr die untere Mittelschicht, die eben nicht von dem Bildungs- und Teilhabepaket profitieren können.
Diese Hilfen gibt es beispielsweise für Geringverdiener oder Arbeitslosengeldempfänger. Viele Eltern wissen das nicht, denn bei den Schulen fehlen die Sozialarbeiter, die sie darüber informieren könnten, aufgrund des Fachkräftemangels. Bei anderen Eltern ist Scham ein Grund. Sie trauen sich nicht, gegen höhere Budgets vorzugehen.
Ja, von denen sind eben auch viele dabei, die sich eben nicht trauen, sich an den schulischen Förderverein zu wenden und dort vielleicht Unterstützung zu bekommen.
Doch Klassenfahrten sind wichtig. Während der Corona-Pandemie sind sie ausgefallen. Die Folge sind oft soziale Probleme in den Klassengemeinschaften. Klassenfahrten können dabei helfen, die Gemeinschaft zu stärken, erklärt Felix Bertenrath, Schulleiter der Otto-Hahn-Realschule in Bergisch Gladbach.
Auch das Überwinden teilweise von Ängsten, auf so eine Fahrt zu gehen bei einigen Schülerinnen und Schülern, das soziale Lernen, aber auch der Umgang miteinander in der Großgruppe oder auch in kleineren Teams gehören zu den Lernanlässen, auch die Nutzung einer gelernten Fremdsprache und das Kennenlernen anderer Kulturen und Sehenswürdigkeiten.
Damit Klassenfahrten weiter stattfinden können, stehen in seiner Schule auch die Länge der Fahrten und die Ziele zur Disposition.
Es ist halt deutlich teurer geworden. Wir versuchen einfach, es uns da leichter zu machen, indem wir einfach die Ziele auch verändern und nicht mehr Fahrten machen, die so in die Ferne gehen.
Doch gibt es keine anderen Lösungen, um Eltern und Schulen zu entlasten und Klassenfahrten trotzdem zu ermöglichen? Die Landeselternschaften fordern, dass Land und Bund stärker einspringen, zum Beispiel bei Fahrten nach Berlin, die das Demokratieverständnis der Kinder und Jugendlichen stärken und deshalb so wichtig sind, erklärt Anke Starr von der Landeselternkonferenz NRW.
Es gibt immer wieder in allen Altersgruppen politische Fahrten, die quasi kostenfrei sind, völlig unabhängig von der Liquidität der Teilnehmerin. Hier wäre es eine politische Aufgabe, dass man sagen könnte, jeder Schüler, jedes Kind sollte einmal während der Schulzeit die Hauptstadt und das Parlament kennengelernt haben und damit unsere Demokratie erlebbar.
Elternverbände fordern außerdem, dass die Kosten für begleitende Lehrpersonen nicht von den Eltern getragen werden. Mehr finanzielle Entlastung sei aber vor allem eine politische Aufgabe. So könnten auch andere Kosten gesenkt werden, zum Beispiel durch kostenlose Schülertickets. Damit können Eltern je nach Abopreis pro Jahr rund 200 Euro und mehr einsparen.
Mitte März haben wir es schon und für viele Schülerinnen und Schüler heißt das, das Schuljahr geht langsam auf das letzte Viertel zu. Also auch Zeit, sich schon Gedanken um das nächste Schuljahr zu machen. Und was in den letzten Jahren oft nicht so gut ging, ist dabei in diesem oder im nächsten wieder gut möglich, nämlich ein Schüleraustausch. Aber wir haben ja gerade schon von teuren Klassenfahrten gehört und natürlich hat die Inflation und auch der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf einen Schüleraustausch, denn auch der ist teurer geworden. Was trotzdem möglich ist und welche finanziellen Hilfen es vielleicht gibt, darüber spreche ich jetzt mit Michael Eckstein, Vorstand in der Deutschen Stiftung Völkerverständigung und der ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wenn ich mich jetzt für einen Schüleraustausch im kommenden Jahr interessiere, was sind denn die ersten Schritte, die ich machen muss?
Die wichtigste Frage, wenn es einen Schüleraustausch von einem halben oder ganzen Schuljahr geht, ist, mit der eigenen Schule zu klären, wie die Rahmenbedingungen sind, wann es ideal ist, ins Ausland zu gehen, in welcher Klasse und auch zu welchem Zeitpunkt. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich ganz klar, wo soll es hingehen? Sie hatten ja gerade darauf hingewiesen, es ist auch eine Frage der Finanzen. Da gibt es große Unterschiede, denn man kann viel sparen, wenn man nicht die teuersten Ziele aussucht.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher würde ich noch gerne wissen, gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die ich als Schülerin oder Schüler erfüllen muss, um an so einem Austausch teilzunehmen?
Im Grundsatz ist es so, dass alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, egal in welchem Bundesland man wohnt, während der Schulzeit für ein Schuljahr beurlaubt werden können, unter der Voraussetzung, dass sie im Ausland auf eine vergleichbare Schule gehen. Natürlich ist die Tücke im Detail und da macht das dann auch jedes Bundesland etwas anders, nämlich die Frage, in welchem Schuljahr es gut ist, ins Ausland zu gehen, wie lange das dann idealerweise sein sollte und wie die Leistungen aus dem Ausland hinterher angerechnet werden, also ob man hinterher dann ein Schuljahr überspringt oder ob man einfach so weitermacht. Die persönlichen Voraussetzungen sind natürlich genauso wichtig. Man muss bereit sein, in einer ganz anderen Umgebung sich zurechtzufinden. Und das ist dann natürlich auch eine Frage des Lebensalters. Die jungen Leute müssen sich so weit auch selbstständig fühlen schon, dass sie länger ohne ihre Familie auskommen im Ausland.
Welche Reiseziele sind denn möglich?
Die Möglichkeiten sind viele, rund 50 Länder. Gut, nach Corona wird das jetzt alles erst wieder aufgebaut. Aber im Kern kann man innerhalb der EU in fast alle Länder gehen. Man kann in Europa dann noch Großbritannien als eines der Top-Ziele in Blick nehmen. Und Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, ganz viele Länder. Australien und Neuseeland, die Traumziele sind jetzt ja auch wieder offen. Da zieht es dann auch viele junge Leute hin. Es gibt auch junge Leute, die möchten ein Jahr nach China, Japan. Und in den letzten Jahren sind auch die Zahlen für Südkorea gewachsen. Da sind die Hürden natürlich ein bisschen größer wegen der kulturellen Unterschiede.
Welche Auswirkungen hat denn der Krieg in der Ukraine auf den Schüleraustausch?
Gesehen davon, dass natürlich Russland und umliegende Gegenden für den Schüleraustausch jetzt erstmal ausfallen, generell das Preisniveau überall weltweit gestiegen ist. Und das betrifft natürlich Dinge wie Fluglinien, wenn sie irgendwo hinreisen. Das betrifft aber vor allen Dingen auch die Lebensverhältnisse der Gastfamilien. Wer einen Schüleraustausch macht, geht ja im Ausland in die Schule und wohnt dann normalerweise in einer Familie dort in der Nähe, also einer sogenannten Gastfamilie. Viele dieser Gastfamilien haben durch die Preissteigerung jetzt natürlich auch ihre ökonomischen Kümmernisse, sodass vor allen Dingen auch in den USA zurzeit die Anzahl der Familien, die Gastfamilie sein möchten und können, eher begrenzt ist.
Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es denn auch in finanzieller Hinsicht? Sie haben es ja gerade schon angesprochen.
Also wenn man guckt, dass ein Schüleraustausch ja in erster Linie ein Erlebnis ist, man erlebt etwas, dann kann man sehr wohl gucken, dass man ein Angebot sucht, das nicht zu den Traumzielen gehört und dementsprechend nicht ganz so teuer ist. Die Preisunterschiede zwischen einem Highschool-Jahr in den USA und in Australien und Neuseeland sind enorm. Mhm. Das heißt also, damit kann man ganz viel von den Kosten herunterbekommen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man auf dem Markt guckt. Da gibt es gut 40 seriöse Anbieter. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten Angebote zu nutzen und das sollte auch jeder tun. Das Kindergeld bekommen die Eltern nämlich weitergezahlt, auch wenn der Nachwuchs im Ausland ist. Je nach Einkommen gibt es Förderprogramme des Staates. Insbesondere ist das Auslands-BAföG, dass man einkommensabhängig bekommen kann. Und wenn man dort die Höchstfördergrenze bekommt, sind das zurzeit immerhin 7.500 Euro für ein Schuljahr. Hinzu kommt natürlich noch, dass es auch Stipendien gibt. Speziell für die USA gibt es ein Stipendienprogramm, das sehr großzügig ist. Das finanziert der Deutsche Bundestag. Da werden die größten Kostenanteile der Firmen bezahlt. Das ist also nicht ein Vollstipendium, aber da werden sicherlich 80% der Kosten dann vom Staat übernommen. Für diesen Sommer sind diese Stipendien schon längst vergeben. Die Ausschreibung für nächstes Jahr, also Sommer in einem Jahr, die fängt demnächst an im Mai.
Es gibt ja auch noch ein Stipendium von der Stiftung Völkerverständigung, richtig?
Ja, das eine ist das, was der Staat bietet. Das zweite sind Anbieter, die da teilweise Stipendien vergeben. Das ist im Moment allerdings sehr übersichtlich, weil das ja Gelder der Firmen sind und die sind in der Corona-Zeit finanziell sehr gebeutelt worden. Aussichtsreicher ist es, bei unabhängigen Förderern zu schauen. Und wir selbst sind eine Stiftung, die sich dem Schüler- und Studentenaustausch verschrieben hat. Deswegen fördern wir selbst junge Leute, die ins Ausland gehen, für einen Schüleraustausch, für ein ganzes Schuljahr. Und da kann man in jedes Land der Welt gehen, unter der Voraussetzung, dass man das mit einer seriösen Austauschorganisation macht. Wir möchten sicherstellen, dass das dann auch wirklich gut funktioniert. Und eine Voraussetzung haben wir. Wir wünschen uns, dass die jungen Leute ehrenamtlich tätig sind, und zwar hier in Deutschland schon. Die Anzahl der Bewerbungen auf solche Stipendien ist häufig gar nicht so groß. Das heißt, die Chance, ein solches Stipendium zu bekommen, ist gut. Und unsere Stipendien, da kann man sich noch bis Ende März bewerben.
Über Schüleraustausche und über ein Auslandsjahr habe ich gesprochen mit Michael Eckstein. Er ist von der Stiftung Völkerverständigung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eckstein.
Dankeschön.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie uns zugehört haben.